Die Lesung für heute kommt aus Johannes. Jesus spricht: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin von Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich auch nochmal unter euch sein darf. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin, wobei es, glaube ich, erst das zweite Mal ist, dass ich hier predige. Ich freue mich immer, wenn ich Matthias treffe, oder es ist das dritte Mal. Und ja, dass wir so ein gutes Verhältnis als landeskirchliche Gemeinschaft zur reformierten Gemeinde haben dürfen und ja, wir auch da manchmal so ein bisschen uns gegenseitig helfen und uns an der gegenseitigen Gemeinschaft erfreuen dürfen. Und es ist auch schön, wie der Herr so Abläufe manchmal koordiniert und leitet, auch wenn man sich nur so teilweise abspricht. Also das ganze Vorprogramm, habe ich so gedacht, interessant, dass hier und da Sachen drin vorkommen, die ich genauso auch mit eingebaut habe, ohne dass ich mich mit Matthias abgesprochen habe. Werden wir teilweise auch noch merken. Das Thema heißt heute: Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Oder auch: Ich bin sprachlos. Wann seid ihr das letzte Mal sprachlos gewesen? Vielleicht beim Anblick einer wunderschönen Landschaft? Ich bin nun in Süddeutschland groß geworden und bin sehr gerne wandern gegangen in den Alpen. Und ich muss sagen, wenn das Wetter gepasst hat, der Himmel blau war und um mich herum nur Berge waren und auf dem Alpenplateau vielleicht ein kleiner See war, oh, das hat mich sprachlos gemacht. Dann noch schöne Blumen und kein Krach, vielleicht noch ein bisschen Glockengebimmel, das kann manchmal auch auf die Nerven gehen von den Kühen. Sowas sprachlos vielleicht, aber vielleicht auch in negativer Weise sprachlos, wegen den Beiträgen in einer langweiligen Talkshow oder weil Leute irgendwelche komischen Sachen dazu sagen, wo man denkt, meine Güte, der schon wieder, die schon wieder, hat die nicht mal was Vernünftiges zu sagen oder er? Oder sprachlos beim Verhalten deiner Kinder? Oder sprachlos, weil dir jemand ein unverhofftes Kompliment gemacht hat? Das letzte Mal, wo ich mich entsinnen kann, dass ich so richtig sprachlos war, war tatsächlich nicht mit den Alben, das ist schon ein bisschen länger her. Da war ich mit einer Entscheidung überfordert. Ich war auf der Autobahn unterwegs mit meiner Verlobten. Ich saß tatsächlich diesmal auf dem Beifahrersitz und sie fragte mich auf einmal, ob wir bei der nächsten Raststation in etwa 300 Metern, wo man noch schnell entscheiden muss, ob man jetzt rausfährt, ob wir da anhalten wollen oder nicht. Ich war ein bisschen überfordert, weil wir hatten noch circa 140 km/h drauf und das innerhalb von 300 Metern zu drosseln, das ist zwar möglich, aber ich wusste nicht, ob mir diese Geschwindigkeitsreduzierung doch etwas zu krass wäre, verglichen mit dem, was ich dann auf der Autobahnraststätte machen kann. Von daher wusste ich erstmal nichts drauf zu sagen. Ich muss auch sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir tatsächlich rausgefahren sind. Ich meine ja. Ob ich dann doch noch was gesagt habe oder sie dann einfach so rausgefahren ist. Worauf will ich hinaus? Ich war sprachlos, weil ich mit der Entscheidung überfordert war. Ich war irgendwie in dem Moment der Situation nicht gewachsen. Ich war baff. Sprachlos. Wann warst du das letzte Mal sprachlos? Oder noch etwas mehr ins Detail gehend. Wann warst du das letzte Mal sprachlos, als Gott zu dir gesprochen hat? Ist ja interessant, dass es manchmal so ist, dass wir Menschen sprachlos werden, wenn Gott spricht. Durch das, was du in der Bibel gelesen hast, durch das, was Menschen zu dir gesagt haben oder auch durch Umstände, wo dir ganz klar ist, das hat Gott so gelenkt. Paulus hat mal gesagt, ich bin sprachlos, ich bin der größte Sünder, ich bin unter allen Verbrechern der Erste, weil ich die Gemeinde verfolgt habe und ich darf ihm dienen. Wow, das macht mich sprachlos. Johannes, der junge Johannes, im Buch der Offenbarung, als er das so schreibt und auf einmal Jesus sieht, da sagt er so, ich war wie tot. Er war sprachlos. Er war nicht nur sprachlos, er war in dem Moment dem Leben nicht mehr ansatzweise gewachsen. Gottes Gegenwart macht sprachlos, wenn ich vielleicht von Schuld überführt werde. Auf der einen Seite weiß, meine Güte, ich bin so schlimm, kann das überhaupt wieder in Ordnung kommen? Und auf der anderen Seite kann Gott mir gleichzeitig zeigen, wie unendlich lieb er mich hat und was die Macht der Vergebung ist. Und er mir dann gleichzeitig zeigt, deine Sünde hat gar keine Macht mehr. Ich habe dafür bezahlt. Sprachlos durch Gottes Gegenwart. Sprachlos auch dadurch, dass er mit meiner tatsächlichen momentanen Situation mitleidet, weil er es ja selber durchgemacht hat. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, der die Vorrechte als Christ, ja eigentlich alle Superlative eines Christseins, nochmal auf den Punkt bringt. Und der Predigttext, der ist abgedruckt bei uns im Heftchen. Ich lese es auch nochmal vor, nach einer etwas anderen Übersetzung. Ich weiß nicht, wer Hans Bruns schon mal gehört hat. Neu und dennoch recht nah am Urtext. Und wir lesen einfach gemeinsam Römer 8, 31 bis 39. Was bleibt nun noch zu alledem zu sagen? Wenn Gott so auf unserer Seite steht, wer kann uns dann noch was anhaben? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will als Ankläger gegen die Auserwählten Gottes auftreten? Gott selbst ist's, der gerecht macht. Wer ist noch da, der verurteilen oder verdammen will? Jesus Christus ist da. Er ist gestorben, aber vielmehr, er ist auferstanden. Er ist zur Rechten Gottes und er ist es, der für uns eintritt. Wer wird uns von der Liebe Gottes trennen? Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hungersnot oder Mangel an Kleidung oder Gefahr oder Schwert? Denn so steht es geschrieben, um deinetwillen stehen wir den ganzen Tag in Todesgefahr. Wir werden wie Schlachtschafe angesehen. Aber in allem haben wir ihn, der uns lieb hat. Und darum geht es doch von Sieg zu Sieg. Denn ich bin überzeugt, nicht Tod, nicht Leben, nicht Engel, nicht irgendwelche anderen Gewalten, nicht Gegenwart, nicht Zukunft, nicht irgendwelche anderen Mächte, wären sie in der Höhe oder in der Tiefe, nicht irgendetwas Geschaffenes, nichts, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Herr Jesus, bitte gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Mehr geht nicht. Warum? Erster Punkt, der größte Chef steht auf deiner Seite. Der größte Chef steht auf deiner Seite, das macht uns insbesondere Vers 31 deutlich. Paulus sagt, was will ich denn jetzt noch sagen? Wer kann uns noch was anhaben? Gott hat doch seinen Sohn für dich gegeben. Sozusagen, der größte Chef hat alle deine angesammelten Schulden bei der göttlichen Bank bezahlt. Wenn man Schulden bei einer Bank hat, ist das nicht so angenehm, dann kommt man nicht von los, dann muss man das irgendwie absitzen oder vielleicht auch eine Ausgleichssumme zahlen. Aber da muss was geschehen, ein Ausgleich. Und der Chef, der göttliche Chef hat alle deine angesammelten Schulden bei der göttlichen Bank bezahlt. Niemand darf dich mehr anklagen, wenn Jesus dein Herr und dein Erlöser ist. Der Richter hat das Urteil bereits gesprochen. Er hat seinen Sohn dafür verurteilt und den Gerichtssaal bereits zugemacht. Wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, ey, da ist aber noch was und da was, da will ich nochmal drüber reden, nischt los, der Gerichtssaal ist geschlossen. Der Richter hat bereits sein Schlusswort geschlossen und den Saal geschlossen. Er hat nämlich Jesus für uns verurteilt, der hat alles abgekriegt. Und er ist nicht nur gestorben, der lebt auch. Und er legt jetzt ein gutes Wort für uns ein. Wir bei uns in der Gemeinde nehmen jetzt auch so ein bisschen den Römerbrief durch und das ist quasi der theologische Höhepunkt. Ja, Paulus erklärt im Römerbrief ganz detailliert das Evangelium, sagt erstmal so, ja, alle Menschen sind von Gott getrennt, die liegen in einem tiefen Loch drin und da kommt keiner mehr raus. Wenn man quasi in einem tiefen Loch geboren wird und irgendwann fällt da was Schlimmes rein, was einen kaputt macht, ja, ist schlecht. Es gibt ja diese Sage von dem Baron Münchhausen, der sich an den eigenen Fingernägeln aus dem Dreck rauszieht. Aus dem Loch. Irgendwie durch die Fingernägel sind so lang und die bohrt da immer rein und zieht sich immer weiter hoch, dass er irgendwann aus dem eigenen Loch sich durch die eigenen Fingernägel rausgezogen hat. Ist ein Quatsch, ist logisch, ist ein Märchen. Aber das zeigt, wie unmöglich es ist, sich irgendwie selber aus dem tiefen Loch zu befreien. Und so kann man vielleicht diese Trennung von Gott bezeichnen. Und da gibt es keine VIPs, keine very important persons. Niemanden, der sagen kann, ich habe besondere Vorteile. Die Juden dachten das, weil sie von Abraham abstammen. Und dann sagt Gott, durch Jesus Christus sind wir gerecht. Er hat unser Urteil getragen. Und dann macht sich so quasi eine Tür auf zu einem, wie man das sagen soll, zum Tor der Gnade, zu einem Gnadenpark. Ein ganz neuer Horizont, in den der Herr uns einführt, wo viele schöne Dinge auf uns warten. Vielleicht hat man das schon mal so mitgekriegt, wenn man im Fürst-Pückler-Park gewesen ist. Ganz viel Weite, ganz viel Großes, auch manche Stellen, die man dann erkunden kann, wenn man noch nie da war, kommt man auf einmal zu diesem großen Schloss, was man vom Eingang gar nicht direkt sieht. Ach, das ist schön. Und wenn man dann da reingeht, da gibt es noch irgendwie ein Museum, dann gibt es auch noch ein Café und schöne Aussicht. Ach, und so will der Herr uns immer mehr im Christsein zeigen, wenn wir durch ihn einfach gerecht sind und er auf unserer Seite ist, was Christsein eigentlich ausmacht, wie reich das ist. Und irgendwann merken wir, naja, auch im Christsein kann man noch fallen. Es gibt Trübsal, wir müssen Geduld lernen, irgendwie uns bewähren. Und doch haben wir Hoffnung, haben wir ihn an der Seite. Auch wenn wir mal wieder fallen und feststellen, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das, was ich tun will, das tue ich eigentlich nicht. Der größte Chef steht auf unserer Seite. Er hat seinen Sohn nicht für uns verschont. Wer will uns dann noch verdammen? Jesus Christus ist es, der gestorben und der auferstanden ist. Vers 35, wer will uns von der Liebe Gottes trennen? Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Schwert. Das sind so 7 Punkte. 7 Punkte, interessant, ne? So die göttliche Zahl. Wo man denkt, 7, schön, heilig, vollkommen. Und jetzt werden hier solche blöden Sachen aufgezählt. Sachen, die Beklemmung auslösen. Die alles andere als angenehm sind. Was kann denn da noch reinfallen, wenn wir so an denken, Trennung, was kann nicht alles Trennung verursachen? Der letzte Streit mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Innere Vorbehalte, wenn du mich mal endlich verstehen würdest, wenn du mal endlich akzeptieren würdest, Punkt, Punkt, Punkt. Trennung, einfach räumliche Distanz kann Trennung verursachen. Sogar der Glaube an Jesus kann Trennung verursachen. Zu einem Freund, der vielleicht regelmäßig in die Kirche geht, aber sich nie wirklich bewusst auf die Seite Jesu entschieden hat, mit ihm nicht im Alltag lebt. Als Christ eine Trennung, wenn jemand vielleicht Atheist ist oder einer anderen Religion zugehörig ist. Der Unfriede mit deinen Eltern. Sie haben mich nie richtig ernst genommen oder ich wurde immer so schnell angeschrien. Sie wollten immer über mich bestimmen. Vielleicht auch der Unfriede mit deinen Kindern teilweise. Es gibt so viel innere Trennung in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Was oft schmerzt. Und manchmal gibt es aber auch nötige Trennungen, ja, von schlechten Gewohnheiten, vielleicht von einem schlimmen Chef, vielleicht von altem Krimskrams in meiner Wohnung, der einfach nur Platz wegnimmt und wo ich irgendwie dran hänge, aber im Grunde nichts mit anfangen kann. Vielleicht auch Trennung von Leuten, die mich nur vom Glauben wegbringen. Und wir merken, da stoßen wir an unsere Grenzen. Und spätestens trennt uns der Tod. von weniger Geliebten, aber vor allen Dingen auch von unseren geliebten Mitmenschen. Und jetzt sagt Paulus, von der Liebe des Christus, was will uns da trennen? Rhetorische Frage. Er meint nichts, gar nichts kann uns trennen. Und dann zählt er eben auf, diese Sachen, die nicht angenehm sind, Trübsal, Bedrängnis, primär ist da auch die Endzeit gemeint, in der wir jetzt schon seit gut 2000 Jahren leben, wo man manchmal denkt, wann spitzt sich das richtig zu, irgendwie spitzt sich ja schon vieles zu, dass man sich jetzt sogar auch innerhalb der Kirche von Geschlechtertrennung verabschiedet, alles eins macht. Und letztlich meint, man kann die Bibel beherrschen und nicht, man lässt die Bibel über unser Leben in gewisser Weise herrschen, Jesus darf da reinsprechen. Vielleicht hat man auch Angst vor dem Antichrist, wie schlimm kann es werden? Und eigentlich können wir uns sagen, wir müssen da keine Angst vor haben. Wir warten doch nicht auf den Antichristen, wir warten auf den Herrn Jesus Christus, unseren Erlöser, der viel stärker ist, der viel mehr Power hat. Kann uns Not trennen, Angst, angstmachende Enge, die innere Beklemmung, dass ich den Eindruck habe, ich bin nicht verstanden, die Not, die Situation macht mich fertig. Damals gab es viel wirtschaftliche Not, viele Unglücksszenarien, was die Christen in Beklemmung und Angst versetzt hat. Verfolgung? Ja, da hatten die Christen immer drunter zu leiden, weltweit. Insbesondere sehen wir es in Syrien, wir sehen es in Nordkorea. Witzigerweise da, wo die Verfolgung am stärksten ist, wächst die Gemeinde am stärksten. War auch anfangs schon so, ne? Als Stephanus gesteinigt wurde und die Christen von Jerusalem verstreut wurden, kamen sie ihrem Missionsauftrag besonders gut nach. Aber es war nicht angenehm. Überhaupt nicht. Hungersnot. Wir vielleicht nicht so. Wann haben wir das letzte Mal richtig krass Hunger gehabt? Ich habe einmal oder zweimal mal so knapp 2 Tage nichts gegessen. Aber dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt wieder Hunger habe, kann ich in den Kühlschrank gehen. Wow, ist lecker. Ich kann der Schwäche Abhilfe gewähren. Mangel an Kleidung haben wir eigentlich auch nicht. Vielleicht viele in Flüchtlingslagern. Gefahr? Ja, vielleicht kann uns in der Stadt, gerade in der Großstadt, Terror begegnen. Terroralarm, Feueralarm. Kann uns Schwert trennen? Damit ist gewaltsamer Tod gemeint, wie wir es auch eben in der Lied gesungen haben, vielleicht von Bonhoeffer. Oder wie es auch die koptischen Christen in Ägypten erleben. Dinge, die uns Angst machen und wo trotzdem Paulus sagt, das kann uns letztlich nicht von Jesus trennen. Denn es steht geschrieben, wir werden um deinetwillen wie Schlachtschafe angesehen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem Pastor, der wurde überfallen von einer Terrorgruppe. Und sagte, naja, im Grunde haben wir für sie schon gebetet. Du bereitest von mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir hatten schon den Tisch zu Hause, aber die Feinde waren noch nicht da. Jetzt sind sie da. Was erzählen Sie da vom Quatsch? Wir haben jetzt keine Angst vor dem Tod. So ein Blödsinn, jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. Sie werden gleich abgeführt werden und sie werden sterben. Haben sie sonst nichts mehr zu sagen? Er sagt, ich bin gewiss, mir kann nichts passieren. Selbst wenn sie uns jetzt umbringen, dann ist mir das nur die Tür in die ewige Herrlichkeit zu meinem Herrn Jesus Christus. Sie können mir letztlich die Freude und die Hoffnung und das Leben nicht nehmen. Ich finde es gewaltig. Und wenn man dann sowas liest, ja, wie Schlachtschafe geachtet, in allem haben wir ihn, der uns lieb hat. Und darum geht es von Sieg zu Sieg, selbst in einer krassen, ausweglosen Situation. Und wenn ich sowas lese, denke ich mir, naja, kommen wir auch mal in so eine Situation. Der Herr wird uns die Kraft geben. Auch wenn wir uns das jetzt noch nicht vorstellen können. Und deswegen sagt Paulus dann auch, deshalb bin ich überzeugt, nicht tot, nicht Leben, nicht Engel, nicht irgendwas anderes kann uns trennen von Gottes Liebe. Wir gehen auf die Punkte einzeln ein. So ein bisschen stellt er die Sachen so gegenüber. Tod und Leben. Das ist der erste Punkt. Eigentlich sollte man ja, wenn man argumentiert, mit dem schwächsten Glied in der Kette beginnen. Und dann immer das Stärkste, das Gewichtigste am Ende bringen. Was macht Paulus? Er donnert mal richtig fett was raus und sagt, yo, der Tod kann mich nicht trennen. Der Tod ist das schwächste Glied? Ja, der Tod kann schlimmstenfalls das Ergebnis von Verfolgung, von Hungersnot, von Bedrängnis sein, von dem, was wir eben gehört haben. Der Tod kann mich nicht von Jesus trennen. Er ist nämlich selber das Leben. Engel und Gewalten. Ja, was ist damit gemeint? Ja, gut, keine guten Engel, aber auch keine schlechten Engel. Nicht alles, was auf dieser Welt in irgendeiner Weise in der sichtbaren und unsichtbaren Welt Macht beansprucht. Also kein Regierungschef, kein Terrorist, keine Naturgewalt, kein Erdbeben, nichts, was mich vielleicht sogar aus dem Leben reißen kann, kann mich von Jesus trennen. Nicht die Gegenwart, nicht die Situation, in der du jetzt bist und wo du sagst, es ist eigentlich zu krass, um weiterzuleben. Ich komme damit nicht klar, mit dieser inneren Beklemmung in mir. Ich sehe da keine Tür, wo ich rausgehen kann. Ich komme mit der Situation nicht klar. Ist der Herr denn wirklich nahe? Diese Gegenwart, nein, sie kann dich nicht von Jesus trennen. Bedenke an den Satz, den ich eben gesagt habe, den wir beim Hebräerbrief lesen. Er kann mit uns mitleiden. Denn er ist in allem versucht worden, in gleicher Weise wie wir. Selbst wenn du jetzt denkst, nee, mit dieser Situation hat Jesus garantiert nicht mitgelitten. Doch, er kennt es. Nicht die Gegenwart, auch wenn sie uns vielleicht nervt politisch, keine Ahnung, oder auch die Zukunft. Nicht die Gegenwart, nicht die Zukunft kann uns trennen. Die Zukunft ist ungewiss, da kann viel passieren. Viele schieben mega Panik wegen der Umwelt. Ja, es kann viel passieren. Vielleicht ein Terrorangriff, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, mitten in Europa, wer weiß es. Das muss uns keine Angst machen. Jesus ist doch da, der ist stärker. Nichts kann uns von ihm trennen. Er kann uns selbst im Krieg gelassen machen, selbst wenn es passiert. Wir schieben häufig Sorgen vor Dingen, die gar nicht eintreffen. Und das Letzte, das Vorletzte, andere Mächte, ja, also auch Dämonen, irgendwas in der finsteren Welt, letztlich kann mich das nicht von Jesus trennen, wenn er mich hält, wenn ich mich von ihm halten lasse. Und auch nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts, was es vielleicht sonst noch in irgendeiner Weise gibt, worauf wir keinen Einfluss haben, wo vielleicht irgendeine Macht ist, von der wir gar nichts wissen, was vielleicht uns heimlich still und leise von Jesus wegziehen, aus dem Glauben treiben könnte. Nee, das gibt es nicht. Und selbst wenn du sagst, mein Glaube ist schwach, wir haben es eben gelesen mit der Rechten Gottes, ist auch ein Zeichen von Macht, wenn jemand direkt neben dem großen Chef regiert. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Selbst der Glaube, der dir vielleicht gerade noch so schwach erscheinen kann, er ist von Jesus gehalten und getragen. Und deshalb kommt das letzte Teil in dieser Kette. Nicht irgendeine andere Kreatur kann dich aus Gottes Hand reißen. Das heißt, auch du selbst nicht. Warum? Ich zitiere noch einen Bibelvers, 1. Johannes 5, Vers 18. Da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht so eine Sünde begehen kann, die mich aus der Gemeinschaft mit Christus bringt. Sondern wer aus Gott wirklich geboren ist, wer eine Wiedergeburt erlebt hat und sein Kind ist, der bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Gott gibt Kraft, dass wir an ihm dranbleiben und dass wir uns auch nicht durch irgendeine Dummheit aus seiner Hand reißen können. Wir müssen uns einfach nur von ihm halten lassen. Ja, es ist ein Superlativ mit sehr vielen Punkten in diesem Text. Und die Antwort auf unsere Eingangsfrage, was wollen wir jetzt noch hierzu sagen? Hat Paulus es geschafft, uns sprachlos zu machen in positiver Hinsicht? Merken wir, wie letztlich unberechtigt oft unsere alltägliche Angst einfach ist? Und wie oft wir letztlich Gottes Macht einfach unterschätzen. Die Probleme sind groß, die innere Not und Gottes Macht ist ganz klein. Dabei ist er doch so viel stärker. Ja, warum ist das keine Schwärmerei? Die Probleme sind da, die verharmlosen wir nicht. Die sind da. Wir retuschieren sie nicht weg. Aber Jesus ist auch da. Und der ist größer und der ist stärker. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, denn das ist die Wahrheit. Lass dir das nicht von irgendeiner anderen Macht, von deinem Herzen oder vom Teufel einreden. Jesus ist da, er ist dein Fürsprecher. Halte dich an ihn, dann kann dir nichts passieren. Und ich wollte tatsächlich aufhören, und ich werde es deshalb auch ganz bewusst tun, um uns das nochmal zu wiederholen, mit dem Heidelberger Katechismus mit der ersten Frage. Das war nämlich mein Abschluss, den ich mir gedacht habe, weshalb ich so erfreut war, dass wir den eben gelesen haben. Vielleicht können wir uns ihn jetzt nochmal ganz bewusst verinnerlichen, was für eine Kraft in diesen Worten steckt. Die Römer 8 so wunderbar zusammenfassen. Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Nicht nur so ein bisschen, vollkommen. Und er hat mich nicht nur aus ein bisschen Gewalt, sondern aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Na, der Teufel sagt immer ein Haar. Nee, kein Haar. Das K darf man nicht vergessen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu folgen. Ich bete. Herr Jesus, danke für diesen krassen Text. Herr, danke für die Heilsgewissheit, die wir haben dürfen. Danke, dass du unser Fürsprecher bist. Danke, dass uns nichts und niemand von dir trennen kann. Und danke, dass wir dir im Leben und im Sterben vertrauen und gehören dürfen. Dass du stärker bist als alles, was uns fertig machen will. Dir sei die Ehre, du großer Gott. Amen.